Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de. Teil 3 der Big Show 769 geht los mit dem fluchenden Klassenzimmer. Wir grooven uns schon langsam ein, ja, geht immer noch besser, auch in der Interaction, aber wir machen uns, und das nach einer beinharten Mathestunde, nach drei beinharten Mathestunden. Danach Motorsport, Eddie Mielke vom Sachsenring, Stefan Obers-Heinrich zu Hause in Tübingen, und dann Formel 1 sehr ausführlich, IndyCar auch, da kommt dann Stefan Ehlen dazu. Teil 3, Big Show 769, bitte. Big Show 769, glaube ich. Das fluchende Klassenzimmer ist am Start. Heute mit dabei Ralle the Brain. In der Klasse wird er Il Gatto genannt, die Katze, wegen seiner Geschmeidigkeit. Auch beim Fußballturnier. Tricky Nick ist wieder da. Sebastian ist da und zum Glück die Stimme der Vernunft, Marie auch. Bevor wir zum Fußball kommen, muss Nick jetzt bitte in kurzen und klaren, einfachen Worten nochmal erklären, warum Carlos Sainz eigentlich, ich werde das dann im Formel 1 Teil auch noch besprechen, aber warum Carlos Sainz am Wochenende den Grand Prix in Silverstone, oder wie wir Franzosen sagen, in Silverstone, gewonnen hat.
Also es kam ja das Safety Car raus.
Ja.
So, und dann ist ja die Regel ja so, dass alle Fahrer, die schon überrundet wurden, müssen so gesehen eine extra Runde fahren und sich wieder neu einreihen, dass die Überrundung also nicht mehr vorhanden ist. Und Carlos Sainz hat anscheinend den Call bekommen, dass er das auch machen muss, obwohl er gar nicht überrundet war. Hm. Das heißt, somit ist er eigentlich eine Runde ja im Vorsprung und somit wäre er dann Erster gewesen, und dann hat aber die FIA jetzt eine neue Regel rausgebracht, direkt während dem Rennen noch, weil das dann aufgefallen ist, oder danach, eigentlich muss es während dem Rennen aufgefallen sein, als Penalty eine Runde zurückgestuft werden. Also das heißt, dass die Überrundung dann so gesehen wieder zählt.
Es hört sich wie bei der FIFA an, oder? Es ist mitten im Rennen, wird eine neue Regel kreiert, ja. Kann man einfach mal machen, ja. So, vor zwei Wochen, wir sind hier gesessen. Sebastian hat gefordert, Oliver Baumann für das dritte Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Und Marie, Sie haben auch ein bisschen auf Oliver Baumann gehofft, glaube ich, oder? Sie finden das, wenn ich es richtig meine, Sie finden es ein bisschen unfair, oder? Dass der zweite Torwart nicht spielen durfte.
Ja, es ist halt schon schade. Ich meine, wir lieben alle Neuer, und der hat auch jetzt, nicht Neuer.
Doch,
passt schon. Ja, weißt du, wie ich so angeguckt habe, den falschen Namen gesagt.
Aber wenn Sie sagen, wir lieben alle Neuer, das schließt mich nicht mit ein. Und ja, okay, das Wir würde mich mit einschließen. Ja,
okay, nehme ich zurück. Nee, ich meine, langjähriger Torwart, hat immer gute, keine Ahnung, Spiele geleistet. Aber jetzt fürs letzte WM-Spiel so ein bisschen ist halt schwierig, dass überhaupt keine Einwechslung passiert ist. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ich bin ehrlich, einfach nur einen TikTok-Beitrag gesehen. Dachte mir, okay, der andere, der hat jetzt so lange hingearbeitet auf den Einsatz in der WM. Und war auch verletzt oder so, wie ich das gesehen habe. Aber ist nie eingewechselt worden. Und Neuer hat alles durchgezogen. Ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert. Aber ich fand es nur ein bisschen schade.
Ja, das ist alles menschlich. Das ist menschlich. Sebastian, Sie haben es gefordert. Julian Nagelsmann hat es nicht gemacht. Der Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ja. Sie grinsen so glücklich. Sind Sie so glücklich, dass jetzt Jürgen Klopp Bundestrainer wird?
Ja, unfassbar glücklich. Vor allem als Mainz-Fan bin ich da natürlich mega happy.
Wären Sie auch gleich happy mit Thomas Tuchel gewesen?
Auf gar keinen Fall.
Ja, aber warum denn nicht? Mit dem Weltmeistertrainer, mit dem Englischen.
Ja, Tuchel, also Weltmeister wird er, glaube ich, nicht mit England. Das, glaube ich, wird Frankreich oder Norwegen. Hot Take. Aber Kloppo finde ich einen viel besseren Trainer als Tuchel, einfach menschlich gesehen. Mag ich den viel mehr, und ich glaube, das wird was. Da habe ich wieder Hoffnungen für Deutschland international.
Ralf hat ja gesagt, der ist der Einzige, der Expertise hat, außer Sebastian. Aber was hat aus eurer Sicht, ich meine, Nagelsmann hat wahrscheinlich einiges nicht richtig gemacht, aber Ralf, woran hat es gelegen, dass die Deutschen gegen Paraguay dann... Was hat Ihnen nicht gepasst am deutschen Team bei dieser Welt? Marie hat nicht gepasst, dass Oliver Baumann nicht gespielt hat.
Was immer gespielt hat, hat mir nicht gepasst.
Was habt ihr alle nur gegen Leroy Sané? Wer hätte anstelle von Leroy Sané in dieser Position spielen sollen?
Jamie Leveling.
Wirklich?
Ja, der ist ein bisschen underrated, finde ich.
Der hat ein paar Minuten bekommen und das, was ich gesehen habe, war gar nicht so schlecht. Dem hätte ich mehr...
Ja, aber wir haben doch bei UNDAF gesehen, diese permanente Forderung nach der Einwechslung, oder die nach dem Start. Mhm. Als er eingewechselt wurde, war er besser. Und als er dann von Start angespielt hat, wo die Gegner noch nicht müde waren, Paraguay ist eine grauslich furchtbare Scheißmannschaft gewesen, wirklich. Mhm. Schön, dass sie rausgeflogen sind. Also, ja. Wenn die gegen Deutschland auch so getreten hätten wie gegen Frankreich, ich hätte es gar nicht sehen wollen, aber Frankreich zum Glück weitergekommen. Aber ich glaube, es gab in diesem Kader, man muss natürlich überlegen, vielleicht hätte irgendjemand anderen mitnehmen können, aber es gab in diesem Kader, Ralf, niemand, der besser war als Leroy Sané für diese Position.
Also ich fand auch, die ganze Strategie war einfach falsch, die wir da gespielt haben, weil sobald wir dann einzeln hinten waren, haben wir angefangen mit diesen langen, hohen Bällen und da haben wir wenigstens mal aufs Tor geschossen. Aber das kam halt viel zu spät. Die Erkenntnis, dass man das so spielen muss und nicht, wie man das gespielt hat.
Also ich weiß nicht, ich finde die Strategie war auch falsch, aber es hat mehr irgendwie an so dem Mindset der Mannschaft gelegen oder so, weil ich habe immer, oder man hat immer gemerkt, sobald die Tore nicht fallen oder wir 1-0 hinten liegen, dass dann die Köpfe einfach unten sind und daran hat es glaube ich eher gelegen und natürlich auch mit der Aufstellung, aber keine Ahnung, es war einfach noch nicht gut genug und es war mir eigentlich im Vorhinein klar, dass da nicht viel bei rumkommen wird bei uns Deutschen.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe vom Fußball wirklich wenig Ahnung, aber ich habe gesehen, dass bevor wir angefangen haben, diese langen Bälle in den Strafraum zu schießen, haben wir nicht einmal aufs Tor geschossen. Mhm. Also wirklich 0,0. Und ich verstehe nicht, warum man das dann erst so spät angefangen hat, das zu machen, weil es hat ja anscheinend gut funktioniert.
Ja, der Weitschuss ist, oder Sie meinen die Flanken als unterschätztes Mittel. Wie sehr, Marie, hat sie das, und Nick gleich auch, aber... Wart ihr da emotional noch so richtig dabei bei dem Deutschland-Paraguay-Spiel? Oder ist euch Fußball, Ihnen vor allem, Marie, gar nicht mal so wichtig, dass sie sagen, okay, dann haben sie halt verloren, ist mir doch wurscht, ja?
Also, ich muss leider zugeben, eher Letzteres. Also, ja. Keine Ahnung, war dann schon schade, weil war ja auch immer spaßig draußen, das Fußballspiel zu schauen. Elfmeter hat er halt wieder mitgenommen. Ansonsten muss ich sagen, man hört halt viele Meinungen. Sebastian hat es ja auch gesagt, also lange bleiben wir wahrscheinlich nicht drin. Die Hoffnung war trotzdem immer noch so ein bisschen da. Vielleicht kommt noch ein Wunder, aber war halt dann doch kein Wunder.
Nee. Da ist kein Wunder passiert. Nick, haben Sie auf ein Wunder gehofft? Waren Sie sauer dann?
Nee, weil das hätte sonst meine ganzen Tippergebnisse kaputt gemacht. Also ich habe gar nicht getippt, dass Deutschland irgendwie großartig weiterkommt. Und wie wir rausgeflogen sind, war schwach. Mehr als nur schwach, aber... Ich sag mal so, jetzt wurde das schwächste Glied in der Kette ausgetauscht und zwar Nagelsmann, deswegen ich bin kein... Ich mag den Typ nicht, ich finde, der ist grundunsympathisch vom Auftreten her, wie er über seine Spieler auch redet teilweise. Super unsympathisch, angezogen als Trainer, wie eigentlich einer, der in der Kreisliga den Trainer stellt. Und das bei einer WM, das ist nicht mein Ding so und deswegen ich fand den Typen nie sympathisch, muss ich sagen. Nie. Deswegen.
Ich habe mal eine richtig dumme Frage. Wer entscheidet das überhaupt, wer jetzt da so der Trainer dann wird?
Ja, das ist eine interne Entscheidung vom DFB, von den DFB-Bossen. Die entscheiden das. Also, wer ist denn das aktuell? Rudi Völler?
Na, es gibt einen DFB-Präsidenten. Das ist Bernd Neuendorf, heißt der. Und dann ist der Chef von Dortmund oder der ehemalige Chef von Dortmund, der Watzke, ist da in dieser... hat eine Funktion, ich weiß nicht, welche Funktion er hat, und Rudi Völler, wie gesagt, der sich jetzt wunderbar abgeputzt hat und gesagt, ja, ich habe damit nichts dabei, war er ja genauso auch dabei, ja, also, und entscheiden wird es vielleicht auch der Finanzchef des DFB.
Aber die Spieler haben überhaupt keinen mit.
Nein, um Gottes Willen, das wär natürlich noch besser, ja. Stell dir mal vor, oder wäre das nicht geil, Ralfi?
Ja, ich weiß nicht, ob das so. Also die Spieler, die wissen ja erst, nachdem der Trainer sie in die Mannschaft berufen hat, dass sie überhaupt in der Mannschaft sind.
Ja, und das wäre doch toll, auch bei unserem internen Fußballturnier gewesen, wenn die Spieler gesagt hätten zum Coach, übrigens Ralf, links außen und nicht Stürmer. Das wäre so, nicht Torwart, das wäre es doch genau gewesen für sie.
Ja, die haben dann gewechselt, weil das Tor nicht, also vorne der Sturm war so schwach, dass ich da aus dem Tor dann einfach nach vorne musste.
Ja.
Dann war das Tor natürlich schwach, aber kann man nichts machen.
Niki, inwieweit... Ich meine, okay, Deutschland ist draußen. Ich höre hier Norwegen. Ich glaube nicht daran, dass ich habe ja vor 2-3 Wochen gesagt, Norwegen gegen Ghana wäre ein lässiges Finale. A, will ich das nicht mehr? vor allen Dingen Marokko habe ich, glaube ich, gesagt. Marokko will ich nicht im Finale, Norwegen glaube ich nicht. Überhaupt noch dabei mental oder schon beim Grand Prix von Belgien?
Also fußballtechnisch bin ich jetzt eigentlich nur noch so, was das Tippen angeht, noch dabei. Ja. Aber schauen werde ich jetzt großartig nichts mehr, außer vielleicht das Finale dann. Und ja, jetzt noch mal schauen, was noch so renntechnisch geht dann. Und Spa wird sicherlich nochmal interessant. Also mal gucken, wie das Wetter wird. Es kann sein, dass es da schön 30 Grad hat oder dass es halt so sehr regnet, dass das Rennen wieder verschoben wird oder halt irgendwelche Leute erst in Banden reinfahren müssen, damit es eine rote Flagge gibt. Deswegen, das müssen wir noch schauen.
Ja, aber wir wollen, ne? Okay, hier, wir hatten ja schon mal die Situation, wo zwei Runden im Safety Car gefahren wurden und das Rennen dann als solches gewertet wurde. Warum Norwegen? Weil Norwegen jetzt gegen England, Samstag in Miami und dann gegen den Sieger Argentinien in Schweiz. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, gegen Brasilien hätte es vor dem ersten Tor von Haaland schon 2-3-0 für Brasilien stehen können.
Ja, aber ich finde, Norwegen ist krass, allein schon wegen Haaland. Der Typ ist einfach eine Maschine. Und allgemein haben die auch so noch gute Einzelspieler. Der Ødegaard ist top. Der Nusa auch so ein Junge auf Außen, schnell und sehr gut. Und irgendwie, ja, die kämpfen halt. Und die haben so ein Momentum jetzt mitgenommen aus den letzten Spielen, würde ich sagen. Und deswegen, glaube ich, werden die sich da ziemlich durchkämpfen. Also ich weiß auch nicht, ob sie sicher gegen England weiterkommen, weil das ist echt ein harter Gegner. Aber bei denen könnte ich mir echt vorstellen, dass das jetzt wie so eine Überraschungsmannschaft ist und einfach aufgrund dem Momentum, was sie jetzt gerade haben und halt durch Haaland, den Topstar, der halt einfach mal zwei Dinger macht, obwohl er nur 8 Ballkontakte im Spiel hat, da durchaus Chancen haben als Underdog, doch weiterzukommen.
Ist das auch Ihr Herzenstipp oder also würden Sie es davon abhängig machen, weiterzuschauen, ob Norwegen dabei ist oder schauen Sie sowieso
alles an? Ich schaue sowieso weiterhin trotzdem alles an, ja. Ursprünglich habe ich getippt, dass Spanien Weltmeister wird, das glaube ich aber mittlerweile auch nicht mehr so.
Spanien noch kein Gegentor bekommen?
Ja, aber die sind trotzdem nicht so dominant, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das ist offensiv.
Naja, weil Lamine Yamal noch nicht hundertprozentig fit ist und Nico Williams noch überhaupt nicht gespielt hat. Da fehlt schon einiges. Aber ich will dieses Halbfinale bitte sehen. Spanien gegen Frankreich. Das will ich sehen, wie die mal gegeneinander spielen. Ich will nicht Marokko da sehen und Belgien können wir eh vergessen. Ralfi, emotional involviert noch?
Nee.
Nie gewesen.
Ich habe von Deutschland jetzt auf Norwegen gewechselt. Und sollte es Norwegen nicht schaffen, dann bin ich für Argentinien. Dann
wechseln Sie auf den nächsten, ja.
Dann bin ich für Argentinien.
Warum? Ja, eine schmutzige Mannschaft. Nee, okay, Messi ist drin.
Da spielt der Messi und das ist das Einzige, was zählt.
Der hat nicht mal einen Elfer gemacht.
Zwei schon.
Ja, aber es ist trotzdem Messi, der ist auch 45 Jahre alt gefühlt.
Ja, vieles nicht ja.
Und deswegen ist er einfach ein super Typ. Ich würde ihn gönnen, dass er die zweite WM holt.
Ja, muss er nicht.
Doch, muss schon.
Die eine habe ich ihm gegönnt.
Also Frankreich finde ich überhaupt nicht. Die sollten eigentlich am besten ausscheiden.
Nein, warum denn?
Also nur uns ein paar.
Nein, überhaupt nicht. Wer denn zum Beispiel?
Mbappé.
Nein, überhaupt nicht. Mbappé, hör mal, was der in seinen Pressekonferenzen sagt. Ein schlauer Kerl, MVP für mich. Jetzt schon.
Ich finde Frankreich generell sehr unsympathisch.
Die Mannschaft macht so Spaß zuzuschauen, offensiv. Was die alle haben. Und dann wechseln sie drei Hanseln aus und es kommen drei Hanseln rein, wo du denkst, der Wahnsinn.
Die sind einfach zu.
Okay. Ja, aber also eigentlich bin ich für Norwegen, weil Haaland einfach, den finde ich am sympathischsten.
Haben Sie eine Meinung zu Haaland? Wissen Sie überhaupt, wer Haaland ist, Marie?
Ja, tatsächlich, danke
für die Komponenz da. Ja, okay. Er wurde jetzt verglichen, habt ihr das gesehen, mit irgendeiner rosa Figur?
Also ich kenne nur ein Video, wo er halt im Rücken zu einem steht, die Haare offen hat und man sich denkt, er schaut aus wie eine Frau, weil er ein pinkes T-Shirt anhat, sich dann umdreht und er ist ja Haaland. Aber es ist super witzig. Ich finde ihn sehr sympathisch und ein bisschen crazy, muss ich sagen.
Also er ist ein bisschen crazy und das Schöne an ihm ist, finde ich, er nimmt sich selbst nicht so ernst. Ja. Weil er hat nämlich, haben Sie es gefunden, Nick, mit wem?
Ja, also Malin Bu soll das heißen. Das ist anscheinend so ein ist eine KI-Figur.
Das ist eine KI-Figur, okay, gut, aber das habe ich auch gesehen und da schreibt er dann, was schreibt er, kommt ungefähr hin oder irgendwas, er schreibt jedenfalls irgendwas Nettes, Selbstironisches dazu und das ist eine Qualität von ihm.
Mhm. Ja, ich finde ihn auch sehr sympathisch, weil, ja, er nimmt sich selber nicht so ernst und ist einfach ein bisschen crazy, aber trotzdem irgendwie normal geblieben. Ich habe mir schon auch so ein paar YouTube-Videos aus seinem Leben angeschaut, der ist einfach, ja,
Sympathisch.
Das ist ein bisschen wie Lorenz.
Haben Sie schon mal die Snapchat-Stories gesehen von ihm?
Nein.
Das hat mir Sebastian gestern erzählt. Das ist so random. Man würde nicht denken, dass das ein Profifußballer ist, was der für Stories postet.
Okay.
Er filmt irgendwelche ausgestopften Eichhörnchen.
Das ist ein
Fensterbrett. Irgendwelche ausgestopften Viecher. Oh, also ich habe ja den Ton nicht angehört, aber es war ein bisschen so aus dem Kontext, weiß nicht. Ja.
Und dann hat er Cowboy-Stiefel an und einen Cowboy-Hut.
Genau, er war in Texas, war ein bisschen shoppen und hat sich so mit Cowboy-Stiefeln ausgerüstet und Cowboy-Hüten. Und filmt es halt so selbstironisch. Das finde ich echt ganz, ganz lustig.
Und ich muss auch sagen, ich finde es cool, jedes Mal, wenn sie gewinnen oder sowas, dann hocken sie sich alle auf den Boden und machen dieses typische Rudern. Das ist halt voll der Nationalstolz, so ein bisschen.
Ja, das ist sympathisch dann irgendwie, oder? Ich meine, die ganze Geschichte und auch, ich habe die Bilder halt frei auch gesehen bei Insta, dass in Norwegen dieses Nationalstadion voll war. Mhm. Und gut, das ist anderswo auch, dieses Public Viewing. Also ja, das ist, ist sympathisch. Ich sage nur, wenn du jede Woche einen Paycheck, und zwar jede Woche, in England gibt es ja wirklich, glaube ich, wöchentlich die Kohle und du bekommst noch einen, also in den USA bekam er, als ich dort gearbeitet habe, noch einen Scheck. Vielleicht wird es auch überwiesen. Über mehrere hunderttausend Pfund abhebst, dann kannst du auch lockerer sein. Dann können wir alle selbstironisch sein, Sebastian. Ja, versuchen wir das doch mal. Aber
haben Sie den Torjubel gesehen nach dem Spiel gegen Brasilien?
Naja, es gab keinen.
Zwei Torjubel, ja, das finde ich irgendwie, der steht da einfach so und...
Der ist schon auch sagenhaft arrogant.
Na, ich finde aber so eine andere Arroganz wie zum Beispiel Ulysses. Also ich finde, Ulysses hat eine Arroganz, die ist auch schon lustig, aber das ist ein bisschen too much nochmal.
Nee, die arroganteste Person ist immer noch Salah, und zwar in der ganzen Fußballwelt. Der Typ ist auch so ein Grundunsympath einfach.
Fanden Sie den Jubel von Haaland nicht
ich fand ihn erstaunlich, weil es mir auch aufgefallen, natürlich ist mir jedem aufgefallen, der es gesehen hat. Und ja, ich weiß nicht, ja, ich kann nichts anfangen. Flavio Cobolli, als er jetzt in Wimbledon ins Viertelfinale eingezogen ist, hat er den Rolando-Jubel gemacht, ja, hat sich zuerst freundlich verabschiedet von seinem Gegner, von Deminor, und ist aber dann nochmal, da geht man dann immer ins Feld rein und winkt dem Publikum zu, alles verlogen natürlich, aber anyway, und dann macht er halt dieses, dann springt er die 180-Grad-Drehung, macht diese typische Ronaldo-Bewegung und das Publikum ruft sie. Und das war schon lässig irgendwie, obwohl ich kein Ronaldo-Fan bin. Und ich weiß gar nicht, also auch der Harry Kane-Jubel, mit dem kann ich nichts anfangen. Ganz ehrlich. Sehr schnabrig, dieses Rühren in der Kaffeetasse. Bin mir nicht sicher, ob ich da ein Fan bin. Sie schon, offenbar.
Nee, aber ich fand damals die Reaktion von Haaland irgendwie lustig. Also so entspannt irgendwie, ich weiß nicht.
Okay. Was macht Ulisse nochmal als Jubel?
Der hält sich, das eine Ohr zu und den Mund mit dem anderen Finger und die macht die Augen zu, so mäßig. Ich glaube, er kann seine Hater nicht hören oder irgendwie sowas. Aber ich bin auch immer kein Fan davon, wenn sich Spieler so mega viele Torjubel aussuchen und wenn sie dann ein Tor schießen, dann machen sie, gehen sie dahin und machen irgendeine Pose, dann machen sie hier noch eine Pose und zeigen da noch irgendwas, dann denke ich immer, was soll denn das?
Ich wusste nicht mal, dass sie einen eigenen Jubel haben. Was ist das?
Sorry, ja, das ist aber genau. Nee, tatsächlich. Und es gab ja mal, kann sich noch jemand an Pierre-Emerick Aubameyang erinnern? Ja. Beim BVB? Was hat er gemacht?
Vorwärtshaltung.
Ja, und einmal.
Hat er sich das Bein gebrochen oder
was? Nein. Einmal hatte er im Tor eine Batman-Maske.
Ah ja, genau.
Das stimmt. Aber das war versteckt. Cool eigentlich.
Ja, okay. Ja, schau.
Früher war es halt cooler. Mittlerweile ist es halt so, jeder random Spieler macht dann wirklich 10 verschiedene Jubel auf einmal.
Ja.
Und lässt sich eine halbe Minute da Zeit beim Jubeln. Ja, wirklich, er spammt die Emotes. Das ist ja wirklich einfach nur lächerlich. Aber so früher, da fand ich es dann schon cool.
Hey, what the fuck? Freue ich einfach, dass du ein Tor gemacht hast und geh weiter.
Gib Ruhe. Also, ja, es ist manchmal, also wenn man jetzt die alten Bilder anschaut, Gerd Müller 1974, der euch zum WM-Titel geschossen hat. Der Gerd Müller schießt das Tor und freut sich einfach unbändig. Er rennt weg und hupft und ein bisschen mit der Faust und das ist so authentisch und natürlich und überhaupt. Und ich weiß gar nicht, wer als erster mit dem Blödsinn angefahren hat.
Ja, weil ich dachte nämlich gerade, also das ist doch das Normale und jetzt nicht irgendwie, ich halt mit dem Mund so ins Ohr noch am besten, was will ich damit sagen?
Wisst ihr, wer damit angefangen haben könnte? Mhm. Fällt mir gerade ein, Jürgen Klinsmann. Was hat Jürgen Klinsmann gemacht in England, als er zu Tottenham gegangen ist? Da wurde ihm ja vorgeworfen, dass er ständig sich fallen lässt, ohne dass er, also dass er divet. Und er hat nach den Toren dann diesen Diver gemacht. Und vielleicht war das der allererste Torjubel. Da müssen mal die Fußballhistoriker dran. Marie, Bauchgefühl, wer wird Weltmeister?
Crazy. Keine Ahnung.
Keine Ahnung,
ich hoffe auf Norwegen.
Sie hoffen auch auf Norwegen? Ja. Nix. Sie sind die Stimme, jetzt sind Sie die Stimme der Vernunft.
Spanien.
Ich würde es feiern, ja?
Also, das Nein. Ding ist, ich habe Spanien getippt auch.
Ich nicht, ich habe Frankreich getippt. Nee,
ich habe Spanien getippt und das Problem ist, dass ich das jetzt schon zweimal gemacht habe. Ich habe dann irgendwas verändert an meinen Tippergebnissen oder so. Und dann kommt es immer genauso, wie du es eigentlich beim ersten Mal getippt hast. Ja. Deswegen fasse ich da nichts mehr an und das wird Spanien.
Kann ich wunderbar damit leben.
Spanien ist auch nicht gut.
Doch, Spanien
ist... Da sind auch so viele Unsympathen.
Nein, bitte hören Sie mir bitte mit Cucurella auf. Cucurella hat...
Jamal, das sind alles so...
Nein, pass auf. Cucurella hat der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Angebot gemacht, indem er einen Ball mit der Hand abgewehrt hat. Und der Schiedsrichter... Ich weiß gar nicht, warum Cucurella ausgepfiffen wird in Deutschland. Habt ihr alle einen an der Waffel? Der kann nichts dafür, dass der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat. Der Schiedsrichter ist derjenige.
Ja, aber haben Sie das nicht mitbekommen nach der EM-Feier dann, wo Sie den Titel geholt haben, wo er da auf dem Tisch steht und diesen Cucurella-Song macht und so sich über Deutschland witzig macht?
Mit Recht.
Also das fand ich wirklich maximal
unsympathisch. Können Sie auch nur sagen, dass Sie Österreicher sind?
Selbstredend. Bei uns wird viel zu wenig kritisch drauf geschaut, wie schlecht wir eigentlich waren. Ja, wir haben uns aus der Gruppe rausgewürgt mit viel Glück und Heimweh. Dann natürlich Spanien als Gegner ist einfach zu gut für uns. Die Auslosung war scheiße. Aber Österreich hat nicht gut gespielt. Und jeder, der sich über Österreich lustig macht, be my guest. Ich bin nichts anderes gewohnt. Wir waren einfach froh, dass wir bei der WM wieder dabei waren.
Aber Spanien ist auch nicht gut. Das, Lamine Jamal ist auch unsympathisch.
Das finde ich auch.
Der ist aber viel zu jung und viel zu abgehoben für das, was er...
Das passiert halt, wenn du halt mit, keine Ahnung, wenn du noch unter 20, wie alt ist denn der?
18.
Und mit 18 halt schon ein paar Millionen auf einmal verdienst, dann verändert dich das halt, wenn du, also es gibt Leute, die bleiben auf dem Boden, aber halt, der lebt es halt jetzt und das merkst du halt auch.
Oh nee, der pubertiert halt, sind wir doch ehrlich. Du
pubertierst nicht mehr mit 18.
Natürlich, Jungs, also Spätzünder, absolut.
Ich hab nicht mehr mit 18 pubertiert.
Ja, und wer weiß,
hat er nicht auch die 10?
Nein, er hat 19.
Bei Spanien,
19. 19. 10er Dani Olmo.
Bei Barca?
Barcelona hat er
die 10.
Die 10, ja.
Ist auch eine Frechheit.
Ja, warum? Weil Messi sie davor hatte. Na gut, aber vor Messi hatte sie Ronaldinho, an den sie sich nicht mehr erinnern können.
Ja, das ist okay, aber dass der dann die 10 bekommt, das
ist... Naja, gut, ich meine, er ist schon der... Also er ist sicher der aufregendste Spieler. Mein Sohn wird allen sagen, dass der beste Spieler bei Barcelona Pedri ist. Ja, und auch der wichtigste Spieler. Da haben mich die Engländer völlig fertig gemacht, weil die nicht Pedri sagen können. Diese Patrien sind nur Patri. Gesagt haben, Patri, und das ist unser Gong. Patri Gong.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Sissi Big Show 769, Sportradio 360 und es geht weiter mit dem Motorsport, mit Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, de Voice.
Ich grüße dich, lieber Jens, und alle Zuhörer natürlich auch. An diesem wunderschönen Donnerstag ist es nicht zu heiß. Ist kein Problem.
Entschuldige, Jungs, ich bin zu spät.
Ah, kein Problem, Eddie, da ist er. Eddie
Mielke. Ich nehme euch mal mit raus. Ich bin hier gerade im Pressezentrum.
Am Sachsenring. Fantastisch. Eddie, guten Morgen. Während du rausgehst, ja. Erzähl uns doch ein bisschen, es waren in Silverstone, da sprechen wir dann in der Formel 1 drüber, über 500.000 Zuschauer am letzten Wochenende. Wie viel werden am Sachsenring erwartet?
Also der Vorverkauf ist besser denn je am Sachsenring. Letztes Jahr war es ja eine neue Rekordzuschauerzahl mit über 250.000 Zuschauern. Man geht davon aus, dass es so in Richtung 260.000, 270.000 an diesem Wochenende werden. Hier am Sachsenring beim MotoGP-Rennen, dem letzten vor der Sommerpause. Und es ist ja mittlerweile Sechskampf, kann man schon sagen. Ich gehe davon aus, dass es auch nach diesem Wochenende, vor der kurzen Sommerpause, sehr, sehr spannend bleibt.
The Voice, warum ist das so? Warum rennen so viele Leute zur MotoGP, obwohl kein deutscher
Fahrer? A, weil der Sport wirklich exzellent ist. Das ist die Königsklasse im Zweiradsport. B, weil natürlich eine große Motorsporttradition in der Gegend rund um Chemnitz ist. Wir hatten ja schon in den 1920er Jahren dort auf den gesperrten öffentlichen Straßen, da gab es noch keine permanente Rennstrecke, Da hatten wir bereits vor über 100 Jahren Auto- und Motorradrennen und dann ab, ich glaube Mitte der 90er, Eddie, ist der Sachsenring eröffnet worden in Hohenstein-Ennstal und schon 2 Jahre später nach der Eröffnung war die MotoGP da und ist seitdem auf dieser Berg- und Talbahn jedes Jahr zu Gast und das zu unserer aller Freude.
Ich kann euch das genau sagen, weil ich war 1997 schon dabei und habe gestern mit Tex Geisler, Dateningenieur beim Red Bull KTM Werksteam, drüber gesprochen, weil der war 1997 noch aktiver Fahrer auf dem Nürburgring. War damals das Rennen 1997, da ist Tex Geisler in der 125er Kategorie Dritter geworden. Hinter einem gewissen Valentino Rossi, der ganz oben auf dem Podest stand. Und der ADAC als oberster Promoter hatte damals das Problem am Nürburgring, dass da nur 17.000 Zuschauer gekommen sind. Obwohl Ralf Waldmann gegen Max Biaggi um die 250er WM gekämpft hat. Und dann war aufgrund der von Stefan gerade angesprochenen Historie die Entscheidung relativ schnell klar. Wir müssen nach Sachsen. Wir müssen zum Sachsenring, denn die Tradition, die lebt bis heute an. Und mittlerweile, der Sachsenring steht ja bis 2031 im Kalender, ist es eine absolute Kultveranstaltung in der MotoGP.
Jetzt ein kurzer Blick zum Fahrermarkt, ganz schnell, der Voice, weil er bekannt geworden ist vor 1-2 Tagen. Alex Marquez geht zu KTM.
Ich
glaub, das ein Trostpreis für KTM oder ist es
gut? Ja, ich glaube, das ist gut für KTM. Das ist
der Vize-Weltmeister des letzten
Jahres. Es ist ein bisschen ein Risiko bei diesen vielen Wechseln, die wir jetzt gerade haben. Und es hat ja lange gedauert. Ungewöhnlich früh ist der Fahrermarkt, das Karussell bereits in Schwung gekommen. Im Hinblick eben auf das neue Reglement im nächsten Jahr mit den 850er Motorrädern war klar, man will sich früh festlegen und jetzt komplett auf Risiko gehen, ist doof. Aber wenn natürlich jetzt als KTM du sagst, wir müssen einen Schnitt machen, wir brauchen neue Fahrer, auch weil Pedro Acosta natürlich den Lockrufen von Werks Ducati gefolgt ist und dort diese Traummannschaft bilden wird im nächsten Jahr zusammen mit Marc Marquez. Es ist also die Gegenwart und die Zukunft zusammen unter einem Dach. Ist klar, dass die bei KTM was tun mussten. Aber jetzt tatsächlich diesen Mann zu holen, der gerade auch von Gresini in den höchsten Tönen gelobt wird, ob seine Arbeit in den letzten Jahren auf der Rennstrecke, neben der Rennstrecke, ist, glaube ich, für KTM ein echter Gewinn. Dazu haben sie momentan dann ja auch KTM noch den derzeitigen besten Ducati-Piloten in der WM, Fabio Di Gianantonio, ebenfalls als Werksfahrer verpflichtet. Das ist, glaube ich, für KTM schon ein klares Plus. Aber bei einigen Gewinnern haben wir natürlich auch einige Verlierer. Und Eddie, wir werden uns, glaube ich, von einigen der angestammten MotoGP-Fahrer verabschieden müssen, die ihre Zukunft vielleicht eine Superbike-WM suchen werden, aber es drücken junge Talente nach und deswegen ist für Maverick Vinales, für Alex Rins, für Franco Morbidelli, glaube auch für Jack Miller, ist Ende der Fahnenstange. Ich glaube, das war es Ende dieses Jahres und insofern werden die den Sachsenring jetzt besonders genießen, zum letzten Mal dann auf einer Maschine in der Königsklasse.
Ja, Brad Binder gehört da auch noch zu. Also da sind schon einige etablierte Namen, die die MotoGP verlassen müssen. Die gehen nicht freiwillig. Manuel González wird ja noch als Aufsteiger gehandelt, der Führende vom Liqui-Moly Dynavolt Intercity-Team in der Moto2. Daniel Olgado ist schon bestätigt. Auch bei David Alonso gehen eigentlich alle davon aus, dass sein Weg in die MotoGP führen wird. Also es wird einige Veränderungen geben im Fahrerfeld fürs nächste Jahr.
Was wir vielleicht auch noch sagen sollten, ist, dass Marc Marquez absoluter Lieblingskurs ja jetzt kommt, zusammen mit dem Circuit of the Americas Sachsenring könnte ein paar Giacomo Agostini-Rekorde knacken. Und wer weiß, wie lange da diese Rekorde von Giacomo Agostini, dem Besten der Besten in den 60er, 70er, 80er Jahren tatsächlich schon halten, muss sagen, das ist natürlich auch eine Motivation. Aber klar ist auch für Marc Marquez, Eddie, wir haben sehr viel starke Rennen von ihm gesehen. Jetzt war uns klar, Assen ist nicht sein Lieblingskurs, die letzte Grand Prix-Strecke. Da ist er auf Schadensbegrenzung gegangen, da war er nicht richtig konkurrenzfähig, um ganz vorne mitzufahren, wollte das Risiko dort wohl auch nicht eingehen, aber jetzt in Hohenstein-Ernstthal auf dem Sachsenring ist wieder mit ihm vorne zu rechnen und damit er im WM-Kampf vor der Sommerpause mit dabei bleiben kann, sind wahrscheinlich Top-Positionen im Sprint und im Rennen und möglichst maximale Punkte eingepreist, oder?
Ja, der Sachsenring ist Marc Marquez-Land. Das ist sein Wohnzimmer. Klassenübergreifend hat er hier 12 Rennen schon gewonnen. Nur in der MotoGP hat er 9 Rennen hier gewonnen, Marc Marquez. Und das ist leicht zu erklären. Der Sachsenring ist eine von nur 6 Rennstrecken im Kalender, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Also 10 Linkskurven alleine. Und das kommt aus der Vergangenheit, dass Marc Marquez darauf so gut ist, auf diesen Kursen mit den vielen Linkskurven. Denn er hatte als Kind, als Jugendlicher sehr, sehr viel Dirt Track, also Offroad, auf Schotterpisten trainiert. Und da geht's halt auch nur links rum. Dadurch ist es zu erklären. Und er liebt den Sachsenring. Also, und ja, alles andere als ein Marc Marquez-Durchmarsch an diesem Wochenende wie im Vorjahr, wäre für mich eine große Überraschung.
Jetzt aktuell WM-Fünfter mit 40 Punkten Rückstand bei einem guten Wochenende beim großen Preis von Deutschland, wäre absolut vorne mit dabei. Mal gucken, wie sich WM-Leader Jorge Márquez auf der Aprilia schlägt, und vor allem wäre ich auch sehr gespannt, was Ai Ogura gemacht, denn der ist, schwimmt ja gerade auf einer Welle, Eddie.
Ja, absolut. Ai Ogura ist der Reifenflüsterer schlechthin. Und es soll am Rennsonntag hier auch wieder richtig, richtig warm werden am Sachsenring. Und das könnte dann für Ai Ogura genau das Richtige sein. Mhm.
So, wir gehen zum Norrisring. Auch eine fantastische Strecke, eine ikonische Strecke in Deutschland. Niki Thiem gewinnt am Samstag.
Ja.
Und wir haben am Sonntag vorhin gehabt auch Niki Thiem, wenn ich es richtig sehe. Wie ist das möglich, der Voice?
Ja, es gibt vor allem Platzierungsgewichte. Das heißt, der Sieger vom Samstag kriegt deutlich mehr Gewicht rein am Sonntag. Aber man muss sich tatsächlich da mal die genauen Aufnahmen angucken. Der Niki Thiem ist am Norrisring eine Bank. Und der hat da den Außenspiegel seines Aston Martin ganz leise und fein abgeschliffen, wie mit einer Feile, einer Nagelfeile. Du musst halt dann tatsächlich an die Betonmauern nah rankommen und die vielleicht berühren, aber eben nicht dir was am Auto kaputt machen. Das ganze Wochenende hatte zwei Top-Meldungen. A, Niki ist zurück, und es war natürlich für ihn jetzt besonders schön, dass er nicht nur im Lamborghini gewinnen kann in der DTM, sondern jetzt für Aston Martin, sein Hauptarbeitgeber der letzten 10 Jahre. Das hat jetzt wirklich gepasst. Eigentlich gilt er ja, wenn man die Ergebnislisten anguckt, so ein bisschen als Langstreckenspezialist, hat ja die 24 Stunden von Spa schon gewonnen, Nürburgring gewonnen, auch der Langstreckenklassiker, war Klassensieger in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Dass er Sprint kann, wissen wir, Eddie, aber er hat es noch nie zusammenbekommen, diesmal hat er es. Es ist schön, dass es auch eine Tradition ist, denn wir alle erinnern uns noch an den Papa von Niki, nämlich an Kurt Thiem, der in zu seligen Mercedes-DTM-Zeiten ja auch viele, viele Siege geholt hat. Und Papa war völlig aufgelöst, natürlich am Nürnberg jetzt am Norrisring, dass der Junior das jetzt ihm nachgemacht hat. Die zweite Nachricht war aber der schwere Unfall am Samstag. Und das ist natürlich auch Teil des Norrisrings, obwohl man sagen muss, dass das hätte auch woanders passieren können. Es war eine Verkettung von blöden Umständen. Auf Öl ausgerutscht ist da Maximilian Paul und hat dann den Grasser Lamborghini aus der Kontrolle verloren, ist in die Leitplanke gekracht, Rad weggerissen, Aufhängung kaputt. Er konnte dann gar nicht mehr bremsen, das ausgerechnet auf dem schnellsten Streckenstück, und hat dann Kelvin van der Linde von der Seite auf der Fahrertürseite im Schubert-BMW torpediert. Dem ist bis auf Prellung wenig passiert. Maxi Paul hat jetzt offenbar einige Brüche, ist schon operiert, es geht ihm den Umständen entsprechend gut, ist auf dem Weg zurück, aber ich glaube, das wird in diesem Jahr für ihn mit der DTM nichts mehr werden, ist zu vermuten. Wir hoffen, dass sein Waden- und sein Schienenbeinbruch soweit gut ausheilen, dann hat er eine Lendenwirbelfraktur. Das waren schon spektakuläre Bilder. Man muss aber sagen, dass die Rettung wahnsinnig gut funktioniert hat. Die Streckenposten waren sofort da, die Rennärzte auch. Also das ist absolut Top-Niveau in der DTM. Aber dieser Unfall, das waren schon wilde Bilder, Eddie.
Ja, das war ein Warnschuss für die DTM, das kann ich nur bestätigen. Ich habe zu Kelvin van der Linde Kontakt gehabt, der war ja mal mein Experte in der DTM-Kommentatorenkabine. Der ist im Red Bull-Zentrum zu Therapiezwecken, der hat den ganzen Körper voller Prellungen. Aber bei Maximilian Paul, genauso wie du gesagt hast, Lendenwirbelfrakturen in Kombination mit dem Schienen- und Wadenbein. Ich würde mal sagen, das war ein Warnschuss in der DTM am letzten Wochenende. Das hätte schlimmer ausgehen können, und ich würde wünsche jetzt erstmal beiden gute Besserung.
Ja, beim Aston-Sieg ist noch zu sagen, dass wir natürlich in diesem Jahr jetzt mit Halbzeit, ähnlich wie jetzt nach dem Motorrad-Grand Prix am Sachsenring, da ist dann auch in der DTM jetzt nach dem Norrisring-Sommerpause, man atmet mal kurz durch, 3 Wochen, dann geht's in Oschersleben weiter. Aber klar ist, dass einige momentan ziemlich unzufrieden sind, unter anderem Thomas Breining, der Ex-DTM-Champion im Porsche, sagt, er hat keine Lust mehr, so weiterzumachen. Er muss sich gut überlegen, ob er noch weiter DTM fährt, denn seiner Meinung nach hat Porsche momentan trotz seines ersten Sieges zu Saisonbeginn keine Chance mehr, wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und Ähnliches haben wir von Marco Wittmann gehört. Auch das war ziemlich deutlich, auch im Fernsehinterview. Denn klar ist, auch BMW hat da sich schwer getan. Und das ist besonders ärgerlich. Denn A, Marco Wittmann ist Franke. Norrisring war Heimspiel, dazu sein Hauptsponsor Schaeffler, kommt aus der Gegend, die hatten ein paar tausend Kunden auch da und Mitarbeiter, dass die am Ende quasi immer in der letzten Reihe stehen und auch im Rennen nicht viel Chancen haben, das ist ziemlich bitter, aber das hängt mit der BOP zusammen und klar ist, dass im letzten Jahr hatten wir den Eindruck, sowohl am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen wie auch in der DTM, ist da ein bisschen getrickst worden von Seiten BMW. Und man hat so, das kann man zwar jetzt nicht direkt beweisen, aber Insider gehen davon aus und den Eindruck habe ich auch, dass man sie jetzt extra ein bisschen einbremst nach dem Motto, im letzten Jahr habt ihr uns veräppelt, habt ihr Sandbagging gemacht und als es darauf ankam, habt ihr plötzlich extra Leistung gefunden. Da war plötzlich ja auch von Zaubermapping beim BMW die Rede. Und genau auf den Strecken und auf den Pisten, in denen es im letzten Jahr sehr gut gelaufen ist, zum Beispiel Nürburgring Nordschleife, beim 24-Stunden-Rennen lief es in diesem Jahr nicht besonders gut. Also man kann schon da vielleicht einen Zusammenhang herstellen und sagen, okay, wenn man manchmal ein bisschen zu sehr Politik macht und zu sehr die Karten an der Brust hält und nicht offen zeigt, wie schnell das Auto ist, dann kriegt man irgendwann einen drauf. Das kennen wir vor allem aus dem US-Motorsport. Da ist das tatsächlich so. Und da geben es dann auch alle zu. Klar ist, man wird jetzt gucken müssen, wie in den nächsten Rennen ist. Aber der BMW, der M4, Eddy, ist ein Auto mit relativ langem Radstand. Nun kommt Oschersleben. Das sollte jetzt auch keine sehr gute Strecke für den BMW sein.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und der Veranstalter, der ADAC, muss wirklich aufpassen. Mhm. Das ist für die Fans nicht mehr transparent mit der BMW, mit der BOP. Und wisst ihr, was ich toll finde an diesem anstehenden Wochenende? Alle Sessions übrigens ab morgen, wie immer, live bei uns auf Sky, inklusive Red Bull Rookies Cup mit Finn Krattochwill. Bei uns gibt's keine BOP. Bei uns gibt's Zweikämpfe, bei uns gibt's Rennsport und der Beste gewinnt am Ende in den drei WM-Klassen und eben im Rahmenprogramm hier der Moto 4 Northern Talent Cup. Da sind die Deutschen mit Robin Siegert und Alina Urlas, um mal zwei zu nennen, ja auch ganz stark mit dabei. Red Bull Rookies Cup und dazu dann eben Moto 3, Moto 2, Moto GP. Alles bei richtigem Wetter hier auf der Kultstrecke am Sachsenring. Ich freue mich drauf. Also wie gesagt, alle Sessions live auf Sky. Ich hoffe, ihr seid dabei.
Wir sind dabei. Eddy, dann bedanken wir uns bei dir. Danke herzlich, Eddy.
Ich wünsche euch Tschüssi.
Danke. Ciao. Und The Voice, wir gehen vielleicht noch eine Sekunde weiter. Ja, The Voice, wir gehen vielleicht noch eine Sekunde weiter zur Formel E. Denn dort wird auch gefahren, haben wir relativ wenig gesprochen in diesem Jahr. Aber auch da hat, wenn ich das richtig sehe, eine große Überraschung gegeben.
Ja, es waren jetzt zwei Rennen hintereinander in Sanya und in Shanghai in China. Das war der Asien-Abstecher, wenn du so willst. Und tatsächlich ist es jetzt auch mal wieder gut gelaufen nach einigen etwas mäßigen, unglücklichen Rennen für Porsche und für Ex-Formel-E-Weltmeister Pascal Wehrlein hat es jetzt geklappt. Aber der sensationellste Auftritt war dann tatsächlich beim zweiten Rennen. Es war in Shanghai auch ein Doubleheader, also ein Wertungslauf Samstag, ein Wertungslauf Sonntag. Da hat es tatsächlich dann im Regen perfekt geklappt für Lucas Di Grassi. Das ist der Mann, der das allererste Formel-E-Rennen aller Zeiten gewonnen hat. Und das war in Shanghai in China. Und jetzt sind wir also 13 Jahre später und der ist immer noch dabei, hat allerdings seinen Rücktritt für Ende des Jahres angekündigt. In diesem Jahr hat es ja mit der Kooperation mit dem Abt-Team aus Kempten im Allgäu und Yamaha-Lola nicht so toll geklappt. Deswegen hat man diese Zusammenarbeit auch aufgekündigt, also für Abt auch diese Saison, Ende der Saison, ein Schlussstrich. Und die gewinnen jetzt tatsächlich in Shanghai das Sonntagrennen, das ist natürlich sensationell. Da haben sie wirklich gut gepokert, richtig taktiert, die Energie zum optimalen Zeitpunkt eingesetzt. Bisschen Fortune kam auch dazu, aber das war natürlich ein umjubelter Sieg und eine Meldung, die weltweit durch alle Medien gegangen ist. Lucas Di Grassi gewinnt also sensationell mit Abt. Die waren in diesem Jahr bisher vorher nirgendwo. Und da haben sie tatsächlich einfach mal die äußeren Umstände genutzt und haben ihr kleine Chance, bisschen was vom Erfolg zu kriegen, gegriffen und haben das toll gemacht. Pascal Wehrlein hat tatsächlich die WM-Führung jetzt wieder übernommen. Es ist ja ein extremer Zweikampf zwischen ihm und Mitch Evans im Jaguar. Jaguar mit einem mäßigen Beginn hinein in die Saison 2026, sind dann aber in den letzten Wochen sehr stark gewesen. Bei einer gleichzeitigen Schwächephase von Porsche und von Pascal Wehrlein. Nun war es umso wichtiger, jetzt tatsächlich wieder mal zu zeigen, wir sind noch dabei. Und das war jetzt schon eindrucksvoll. Beide Rennen von Pascal sensationell Samstag gewonnen, Sonntag vorne mit dabei und die WM-Führung wieder übernommen. Das tut jetzt natürlich auch richtig gut. Das geht runter wie Öl. Und das brauchen sie auch, denn Mitch Evans und Jaguar, das ist schon eine sehr, sehr starke Paarung.
Dann machen wir hier eine kurze Pause und über die Mishaps von Mick Schumacher sprechen wir dann gleich mit Stefan Ehlen, der schon in den Startlöchern steht. Kurze Pause.
Ja, grüß euch. Hier ist Michael Hatschiev, eine Schneelauflegende und zweifacher Medaillengewinner von 1988 Calgary. Ich bin hier bei Sportradio 360 und wünsche euch einen schönen Verlauf der Sendung.
Es ist die Big Show 769, Sportradio 360 und Stefan Ehlen ist dazugekommen. Grüß dich, Stefan.
Servus, hallo.
Wir kommen gleich zu Formel 1, aber... Ja, Mick Schumacher, wer weiß, ob Pascal Wehrlein jemals wieder zurückkommt in die Formel 1, eher unwahrscheinlich. Mick Schumacher, da müsste schon viel passieren. Aber The Voice, es wird nicht besser. Oder Stefan Ehlen, es wird nicht besser. In der IndyCar-Serie, es ist irgendwie jede Woche Pleiten, Pannen und Sensationen, möchte man fast sagen.
Ja, also so ein bisschen hat man ja schon den Eindruck gehabt, das wird Zeit brauchen. Das haben wir ja auch vorher gesagt, dass bei dem Team, das vielleicht nicht unbedingt ein Spitzenteam ist, da wird es eine gewisse Zeit dauern, bis der Mick Schumacher auch die Indycar-Einheiten und Feinheiten verstanden hat. Und allerdings muss man jetzt auch sagen, nach einem halben Jahr, das große Saisonhighlight des Indy 500 ist auch durch, es lässt so ein bisschen einen Fortschritt vermissen. Und das Indycar-Feld, da kann man halten von was man will. Was die Qualität angeht, der Fahrer, es sind viele Fahrer dort, die es in der Formel 1 nicht zum ultimativen Durchbruch geschafft haben. Ja. Die haben dort aber recht passabel Erfolg oder auch nicht. Und der Mick Schumacher sortiert sich als einer von, glaube ich, drei aktuellen Rookies halt sehr weit hinten im Feld ein. Und das wirkt jetzt nicht so besonders gut. Es sind auch immer wieder Fehler drin, Fehler von ihm, Fehler vom Team, wo man einfach den Eindruck hat, es geht jetzt nicht so richtig vorwärts. Also man kann jetzt nicht den ganz großen Trend erkennen, jawohl, da baut er auf was auf, nächste Woche sieht es wieder besser aus und die Woche danach nochmal besser, sondern es stagniert irgendwie so ein bisschen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, nach einem halben Jahr sind die Ergebnisse eher überschaubar. Die IndyCar ist ja auch eine Serie, darf man nicht vergessen. Da hat grundsätzlich jeder die Chance, dass er auch mal ein Ergebnis raushauen kann. Im Prinzip heißt es nichts anderes. Die Chancengleichheit ist dort umso größer als in anderen Motorsportwettbewerben, wie beispielsweise in der Formel 1. Wo es unterschiedliche Konstrukteure hat. Da gibt es ein Auto und das ist für alle gleich. Es unterscheidet sich lediglich der Motor und dann halt, wie das Team damit umgeht. Und da fehlt mir irgendwo dieses besondere Ergebnis, das der Mick Schumacher auch mal raushaut. Das hat schon in der Formel 1 meistens gefehlt. Da hat der Kevin Magnussen, als der gemeinsam mit ihm bei Haas gefahren ist, oft auch die besseren Einzelergebnisse erzielt, als der Mick Schumacher. Dieser Glanzmoment hat gefehlt. Und bei den Indycars, wo die Chance ungleich größer ist, mal so einen Glanzpunkt zu setzen, da hat es bisher halt auch nicht geschafft. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich dann fragt, ist es dann wirklich so das ideale Umfeld? Andererseits wissen wir auch, der Mick Schumacher hat immer sehr lang Anlauf gebraucht, bis er sich irgendwo gefangen hat. Im zweiten Jahr lief es dann besser. Aktuell stellt man sich vielleicht eher dann die Frage vom Team, von anderen Beobachtern, braucht es dieses zweite Jahr überhaupt? Ist es überhaupt sinnvoll, ein zweites Jahr zu machen, wenn bisher quasi kein Fortschritt erkennbar war? Und so leid es mir tut, im Motorsport wirst halt an Leistung gemessen und die war bisher nicht ausreichend.
Welche,
ja, es liegt vor allem, glaube ich,
ja, welche Optionen hätte denn Mick Schumacher überhaupt außer jetzt dieser Indycar-Serie?
Das muss man hinter den Kulissen verhandeln. Es gibt immer wieder, auch bei den wirklich guten Teams, da gibt es 4 oder 5, bei denen ist er leider nicht gelandet, die einen dritten Wagen einsetzen können, wenn da ein bisschen Geld mitkommt. Mick hat Sponsoren, also das wäre sicherlich eine Möglichkeit und da muss man eigentlich jetzt drauf achten. Man sieht tatsächlich bei dem aktuellen Team Rahal, Lanigan, Letterman, dass es da viel zu viel Verwerfungen gibt. Also er hat jetzt beim letzten Rennwochenende tatsächlich wieder einen neuen Renningenieur bekommen. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Denn wir wissen, die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Ingenieur beruht auch auf gegenseitigem Vertrauen. Das muss aufgebaut werden. Der Ingenieur muss verstehen, was der Fahrer braucht, um mit dem Auto das optimal umzusetzen, ob dann im Qualifying-Setup oder im Rennen. Wieder bei den Strategien hat es wieder beim letzten Rennen nicht funktioniert. Jetzt ab Mid-Ohio wird der 4. Renningenieur für Mick arbeiten. Das ist keine Stabilität, das sind keine Rahmenbedingungen, bei denen ein Mann, der gerade versucht, sich bei den Indycars reinzufuchsen, tatsächlich den Rückhalt hat und das Vertrauen aufbauen kann, das er braucht. Also ich glaube, wie im Übrigen auch schon tatsächlich über Jahrzehnte jetzt an Erfahrungen. Ich kenne den Bobby Rahal sehr, sehr gut. Ich habe ja lange das vor Ort live kommentiert, viele Jahre. Da war er selbst noch Fahrer und Teamchef in Personalunion. Schon das war damals im Grunde nicht zu stemmen. Schon das war einfach zu verrückt. Du musst fahren oder dich ums Team kümmern. Beides geht nicht. Und seit den ganzen vielen, vielen Jahren, jetzt 16, 17 Jahre seitdem, ist er zwar jetzt zurückgetreten als Fahrer, leitet das Team, aber das funktioniert nicht. Wir sehen es an der Kooperation mit BMW. Lange hat Bobby Rahal tatsächlich mit seinem Team die BMW-Renneinsätze in der IMSA, in der US-Sportwagenmeisterschaft gemacht. Er hat lange die Formel BMW, den Nachwuchs-Formelsport in den USA, den BMW finanziert hat, mit organisiert. Das war alles nicht von Erfolg gekrönt und seitdem jetzt WRT tatsächlich die Einsätze macht, ein belgisches Team, das jetzt in den USA die Einsätze von BMW mit dem Sportwagen-Prototypen organisiert, geht es wirklich voran seit Anfang des Jahres. Es geht wirklich voran, die gewinnen, sie sind sehr viel besser, Riesenschritte gemacht und das zeigt jetzt schon deutlich, dass die Struktur offenbar bei Rahal Letterman nicht gut genug ist. Die Ingenieure sind nicht gut genug, die er hat. Er hat nicht genug Personal. Auch bei den letzten Rennen muss man, wenn du einen Neuling hast wie Mick Schumacher, ein Rookie, muss der natürlich verschiedene Möglichkeiten haben, tatsächlich dann auch im Teamsimulator zu arbeiten. Das haben die gar nicht. Also schon das funktioniert nicht. Das heißt, er kommt jetzt beim nächsten Rennen nach Mid-Ohio, kennt die Rennstrecke überhaupt nicht, hat vorher auch gar keine Runden dort gedreht, muss erstmal Rennstrecke kennenlernen. Und die hat es in sich. Es ist ein alter Kurs, bei dem er schon in den 70er, 80er Jahren gefahren worden ist. Er kennt die Reifen nicht, er kennt das Auto in der Form nicht. Also es ist schon besonders schwer. Er lernt, aber es geht nicht voran. Und dieser von Stefan zu Recht genannte Moment, dass sich mal der Knopf öffnet, dass plötzlich alle mal sehen können, aha, jetzt den Speed hat er. Einmal beim kleinen, kurzen Oval war er in den Top 5 im freien Training. Das reicht aber nicht. Das ist zu wenig auf Dauer. Gerade gibt es viele Verschiebungen, was Personal angeht. Das Personalkarussell rotiert in der Indica. Vielleicht gibt es für nächstes Jahr eine Chance. Unter anderem Scott Dixon wechselt jetzt. Das war ein Riesenknaller in den letzten Tagen. Nach 25 Jahren bei Chip Ganassi. Das ist in der heutigen Zeit im Profimotorsport unglaublich. 25 Jahre ist er für Chip Ganassi gefahren und wechselt jetzt zu McLaren. Also legendäre Ehren gehen zu Ende und auch da werden mehr und mehr Fahrer, wir haben es gerade so ein bisschen gesagt bei der MotoGP auch dort sind einige Fahrer jetzt einfach nicht mehr gut genug, werden aussortiert, auch aus Altersgründen. Das ist bei den Indycars jetzt auch der Fall. Also es sollte, wenn da jetzt ein gutes Management hinter Mick Schumacher steht, vielleicht eine Chance jetzt geben, tatsächlich in diesen Wochen zu verhandeln und zu gucken, ob man zu einem anderen, zu einem etwas besser aufgestellten, erfahreneren Team kommt, um dann im nächsten Jahr tatsächlich auf dieses erste Jahr, den Erfahrungen des ersten mäßigen Jahres aufzubauen. Dann kennt er die Rennstrecken, dann kennt er die Reifen. Er weiß, die Reifen sind völlig anders als in der Formel 1. Die Strategie ist völlig anders. Dann kennt er das Team und das Umfeld. Ich glaube, das wäre der wünschenswerte Weg. Aber momentan sehen wir tatsächlich kein Licht am Ende des Tunnels und das ist schade.
Wobei, da frage ich mich halt, warum sollte ihn ein besseres Team unter Vertrag nehmen? Weil den Beweis, dass er das verdient hat, hat er halt leider bisher nicht erbracht. Aus diversen Umständen, das ist so. Die Umstände haben aber auch andere Fahrer und die haben halt die Glanzpunkte gesetzt. Und deswegen, glaube ich, wird es eine schwierige Verhandlungsposition für Mick Schumacher, einen sportlichen Aufstieg hinzulegen bei irgendeinem Team. Weil das war das Problem in der Formel 1 auch, wenn wir ehrlich sind. Er war nicht gewollt. Die haben nicht den Mick Schumacher auf dem Zettel gehabt, auch wenn es viele immer behauptet haben, er steht bei Alpine und wo überall ganz oben auf dem Zettel. War nicht so. Und dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, dass er da irgendwie.
Ja, ich bin auch skeptisch, aber ich glaube, dass er zwei Chancen hat. A, marketingmäßig, die Indica glauben, dass tatsächlich ein Schumacher-Name schon durchaus hilft. Und Michael hat ja tatsächlich in Amerika auch viele Erfolge erzielt. Also der Schumacher-Faktor als Marketing-Tool ist, glaube ich, ganz interessant. Und B, er hat tatsächlich, und es gibt wenig Fahrer bei den Indycars, die tatsächlich wirklich bezahlt werden. Es sind relativ viele Fahrer, die ein bisschen Geld mitbringen müssen. Und er hat Sponsoren. Also um ein drittes oder ein viertes Auto einzusetzen bei Andretti, bei Ganassi, bei McLaren, hätte er vielleicht, wäre er vielleicht dann schon durchaus eine Attraktion. Und ich glaube, dass einige schon wissen, dass er momentan ein bisschen unter Wert geschlagen wird, weil es da so viel, außergewöhnlich viel Turbulenzen rund um das Ray Hall-Letterman-Team gerade gibt. Aber es wird nicht einfach. Also offene Türen wird er nicht einrennen, du hast schon recht. Ein, zwei, drei gute Ergebnisse würden massiv helfen. Das sollte jetzt vielleicht das Ziel der nächsten Wochen sein, aber wenn er jetzt schon wieder einen neuen Renningenieur kriegt, es sieht nicht danach aus, um fair zu sein.
Ja, gehen wir weiter nach Silverstone. Ein sehr unterhaltsames Rennen fand ich, das wir da gesehen haben, mit einem Stefan Ehlen Fragezeichen überraschenden Sieger. Ich hatte ja in Spielberg am Red Bull Ring, da hatte ich die Ferrari schon vorne, da hatte ich, glaube ich, Leclerc als Sieger. Jetzt gewinnt er halt eine Woche später und ich hatte nicht den Eindruck, dass Charles Leclerc bei diesem Rennen gefährdet war. Irgendwie, durch die Mercedes. Irgendwie hat sich das alles dann so gefügt oder habe ich da was übersehen?
Also ich glaube, wir haben nicht gesehen, was passiert wäre, wenn der Antonelli hätte durchfahren können. Und das ist für mich das große Fragezeichen. Also der war ja ein bisschen auf einer anderen Strategie unterwegs. Der hatte dann ein Technikproblem, deswegen konnte seinen Speed dann nicht mehr gehen. Wenn das realistisch auf der Strecke zu Ende gefahren worden wäre, dann wäre es mindestens eng geworden. Und dann würde ich schon in Frage stellen, ob es so easy gewesen wäre für den Charles Leclerc oder ob dann nicht vielleicht der Antonelli doch wieder gewonnen hätte. Wir wissen ja, und das ist unser größter Indiz, der Sprint vom Samstag, da war er einfach pfeilschnell. Da hat er auch den Lewis Hamilton auf der Strecke überholt und stehen lassen. Und insofern kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Mercedes grundsätzlich den etwas besseren Speed hatte in Silverstone. Ferrari aber fair und square, wunderbar, ja, die Chance genutzt hat und das Rennen mit Charles Leclerc gewonnen hat. Und es nützt ja auch nichts, die graue Theorie, das ist wie bei Mick Schumacher, ne? Dass er punktuell den Speed hat, ist ja schön und gut, aber es müssen halt auch die Ergebnisse her. Und insofern ist es hier auch ähnlich. Der Antonelli war vielleicht schneller, aber gewonnen hat trotzdem der Leclerc. Und für Ferrari ist das natürlich ein herausragendes Ergebnis. Ganz klar, zwei Fahrer auf dem Podium. Super Geschichte, man kommt da langsam.
Hätte sogar ein Doppelsieg sein können.
Hätte ein Doppelsieg werden können, ja. Da sind dann diverse Umstände gewesen, auch mit Gelbphasen und dergleichen. Also was es halt ein bisschen verändert hat dann. Bei Hamilton auch wieder die Strategie ein Thema. Aber man ist da jetzt langsam so, dass man selbst auch den Eindruck hat, okay, das könnte vielleicht noch ein Thema werden mit dem Titelkampf dieses Jahr. Wäre ja interessant für uns Beobachter auch, wenn es nicht nur Mercedes wäre. Und Mercedes hat aber mehr und mehr ein eigenes Thema, nämlich ein Problem mit der Zuverlässigkeit. Es geht recht viel kaputt dafür, dass das Auto eigentlich pfeilschnell ist. Da haben sie schon tatsächlich einige Punkte liegen lassen. Also das ist wahrscheinlich gerade das, was es interessant macht. Ferrari, das schneller und schneller wird und Mercedes, das immer noch nicht aussortiert ist.
Und
ich weiß, was ja, vielleicht noch Woche zu erwähnen ist, was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass wir tatsächlich in Silverstone, wie erwartet, Stefan, so ein bisschen gesehen haben, tatsächlich, dass die vielen Diskussionen um das neue Formel-1-Reglement und der zur Verfügung stehenden Energie pro Rennlauf auf einer sehr schnellen Strecke, die sehr viel Energie fordert, dann eben trotz der leisen Anpassungen, die in diesem Jahr während der laufenden Saison möglich waren, eben doch noch nicht wirklich gut genug ist. Eine Menge Fahrer waren stinkesauer nach dem Rennen. Dass der Herr Alonso momentan nicht in bester Laune ist mit dem Aston Martin, ist klar, aber er sagt dann halt tatsächlich wie immer wieder Dinge, die einfach auch stimmen. Wenn tatsächlich auch in Silverstone du jetzt an einigen Passagen im Vergleich zum Vorjahr zwischen 25 und 30 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsverlust hast mit den aktuellen Autos. Und das eine der Tricks ist, dass du tatsächlich auf der Geraden jetzt eben hier in Silverstone vom Gas gehen musst, um optimal Energie zu haben. Dann ist klar, dass es den Fahrern keinen Spaß macht und ich glaube den Zuschauern auch nicht unbedingt, denn die sind ja nicht ganz doof. Aber wenn man jetzt tatsächlich durch Maggots, Cops und Beckets mit aktuell nur 500 PS statt bisher 1000 PS durchfährt, dann ist klar, dass die Rundenzeiten langsamer sind und dass wir nach wie vor ein Problem mit dem aktuellen Reglement haben. Wie gesagt, in diesem Jahr, das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon ausgeführt, hat man Anpassungen vorgenommen, die sind okay, die waren ohne große Arbeiten für die Teams an den Motoren möglich, aber wir haben immer noch Schwächen in diesem Reglement, das muss man einfach so sagen. Silverstone hat das ziemlich klar gezeigt.
Silverstone hat Stefan Ehlen aber auch, jetzt wenn man von Platz 6 aufwärts schaut, Audi hat Punkte gemacht, Alpine, die haben sich ja schon angekündigt, da sind sogar zwei Leute in den Punkterennen, okay, 9. und 10. Aber wir sprechen vielleicht zu wenig über die Racing Bulls. Warum ist dieses Team, Liam Lawson war bei Red Bull Racing nicht toll, aber jetzt ist er solider 6. geworden. Arvid Lindblad ist neu in der Formel 1. Haben die vielleicht secretly das beste Paket vom Rest des Feldes gefunden?
Aktuell würde ich da ja sagen, dass das Auto der VCARB 03 sehr stark dasteht. Das große Fragezeichen für uns, auch in der Redaktion diskutieren wir das oft, wie gut ist es denn wirklich? Und unser Maßstab wäre halt, was würde ein Max Verstappen in so einem Auto machen oder auch ein Lewis Hamilton oder ein Charles Leclerc? Weil ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, ohne jetzt da irgendjemand vor einen Karren fahren zu wollen, aber ein Liam Lawson oder ein Arvid Lindblad, die sind nicht auf dem Level von einem Max Verstappen, garantiert nicht. Und da wäre halt jetzt dann die Frage, wo steht dieses Auto im Vergleich? Also ist es vielleicht sogar eigentlich noch besser, als wie es gerade aussieht? Das wäre so die Theorie, die im Raum steht, wenn jetzt zum Beispiel ein Lawson, der ist halt ein ordentlicher Formel-1-Fahrer, kein sehr guter, kein außergewöhnlicher, aber ein ordentlicher Formel-1-Fahrer und ein Arvid Lindblad als kompletter Serienneuling, wenn die es schaffen, regelmäßig in die Punkte zu fahren gegen eine Konkurrenz wie Audi, gegen eine Konkurrenz wie Haas, Alpine und so weiter, dann ist das schon eine Auszeichnung, vor allem dann fürs Auto, dass die Basis auf jeden Fall stimmt. Und das ist auch das, was der Teamboss Peter Bayer unlängst immer betont hat wieder. Es scheint ein Auto zu sein, was halt auf unterschiedlichen Strecken gut funktioniert. Also ein sehr gutmütiges Auto. Anders zum Beispiel als der aktuelle Red Bull, der ja auch sehr spitz ist, dann auf manchen Strecken halt gut klappt und auf manchen Strecken halt total einpacken kann. Und dementsprechend glaube ich, die Racing Bulls, man darf die nicht unterschätzen, die machen eine solide Arbeit, die sind da definitiv vorne mit dabei. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass die weiterhin die fünfte Kraft bleiben und das wäre aber halt eigentlich die Region, wo Audi allmählich hinkommen müsste, weil immer nur Platz 11 im Qualifying, das ist auf die Dauer auch ein bisschen wenig. Jetzt hat es endlich mal wieder geklappt, zum ersten Mal seit Melbourne mit Punkten, aber das müsste eigentlich jetzt mal der Dauerzustand sein. Also so viel Ambitionen darf man dann schon haben als Neueinsteiger, ja, aber auch das Team ist halt nicht neu. Chassis werden in Hinwil seit über 30 Jahren gemacht, nur der Antrieb ist neu und auch Red Bull hat einen neuen Antrieb gemacht und die kriegen es auch hin. Also insofern glaube ich, Welpenschutz von Audi, den können wir langsam mal aufheben.
Und der Voice, Max Verstappen ist jetzt aber das zweite Mal rausgeflogen. Das erste Mal war im Qualifying für Spielberg, wo er gut unterwegs war, wo man natürlich nicht weiß, wie das Rennen dann gelaufen wäre und jetzt... Naja, gut, jetzt war ein Rennen, das er unter gewissen Umständen hätte gewinnen können. Muss man da was hineininterpretieren? Riskiert er zu viel oder hat es da komplett unterschiedliche Gründe gegeben?
Das waren vergleichbare Gründe. Das ist, glaube ich, etwas komplexes Thema, aber es hängt mit diesem neuen Heckflügel zusammen, den man ja ein bisschen analog zu Ferrari jetzt bei Red Bull seit einiger Zeit verwendet, der sich dreht. der hat wohl nicht ganz geschlossen. Ich glaube aber nicht, dass es ein rein technisches Problem nur ist. Ich würde da Christian Danner, den Fernsehkommentator und Ex-Formel-1-Fahrer, würde ihm recht geben. Wir haben nicht oft gemeinsam, stehen wir auf einer Linie und haben geben uns gegenseitig recht, aber ich glaube, da hat er recht. Es hängt sicher auch mit dem sehr aggressiven Fahrstil von Max Verstappen zusammen, der, wie Stefan gerade sagte, eben mit diesem sehr spitzen Red Bull gut zurechtkommt. Das heißt, sehr früh in die Kurve reinlenken, sehr früh dann da auch Gas geben. Und wenn dann ein bisschen übersteuern kommt, hat er das mit seinen irrsinnigen Reflexen, kriegt er das hin und kann das ausgleichen. Jetzt scheint so zu sein, dass man sieht ja, das Problem mit dem Heckflügel passiert bei ihm, aber nicht bei Isaac Hadjar. Das heißt, der fährt natürlich auch ein bisschen anders, nicht ganz so aggressiv. Insofern glaube ich, ist es kein per se Problem mit dem Heckflügel, auch wenn die FIA, der Weltverband, jetzt nach diesen zwei, Jens von dir gerade zitierten Abflügen, Spielberg und Silverstone, jetzt gesagt hat, sie wollen da eine kleine Untersuchung anfangen. Das ist aber nichts Dramatisches. Klar ist, dass man da an der absoluten Grenze balanciert und man versucht bei Red Bull natürlich Max zum Bleiben zu bewegen und ihm zu zeigen, wir sind zwar hinten, aber wir tun alles, damit du dann da eben doch ein konkurrenzfähiges Auto kriegst. Aber dieses Momentlicht, das wir in Spielberg gesehen haben, der zweite Platz dort, scheint tatsächlich sehr streckenspezifisch auch gewesen zu sein, so sehe ich das, Stefan. Ich glaube, dass Ferrari und Mercedes doch noch deutlich vor denen liegen, vor allem was eben die Möglichkeit auf den unterschiedlichsten Rennstrecken angeht. Also Red Bull ist zurück und er war ziemlich sauer, muss man sagen, für Max-Verhältnisse, der ja eigentlich relativ ausgeglichener Charakter ist, weil er einfach das Selbstbewusstsein hat zu wissen, was er kann. Aber die Äußerungen nach Silverstone waren schon ziemlich stinkig und das nicht nur am Funk, sondern hinterher bei den Pressegesprächen auch. Der ist schon sauer und die Frage ist nur, wenn er bei Red Bull auf Dauer nicht zufrieden ist, wo soll er hin? Die guten Cockpits der Top-Teams sind eigentlich alle besetzt.
Ja, und deshalb wird er bei Red Bull bleiben, glaube ich. Weil die tun ja alles, oder Stefan? Ich meine, das Auto ist so viel besser geworden seit Saisonstart und wenn er jetzt noch 2-3 Rennen gewinnen sollte, Rest der Saison, was ich nicht ausschließen möchte, dann wird er halt dort bleiben. Soll nichts Schlimmeres passieren.
Ja,
oder doch? Und vergnügt sich dann in anderen Rennserien.
Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Ich glaube, Max Verstappen weiß, dass wenn er das Material hat, dass er dann schon da vorne mitspielt und halt um Siege und Titel kämpft. Und dass die aktuelle Situation ihn maximal frustriert, das sieht man auch. Das trieft aus jeder Pore bei ihm. Und auch die Geschichte, dass er das Reglement einfach nicht mag, das wird er auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht mögen. Also das kann auch gut sein, dass er irgendwann mal sagt, wisst ihr was, ich hau einen Deckel drauf und mach was ganz anderes und fahr halt 24-Stunden-Rennen und sonst noch was. Ich glaube, nur weil anderswo die Cockpits vermeintlich belegt sind, das muss gar nichts bedeuten. Wenn dann ein anderes Team sagt, der Verstappen ist grundsätzlich verfügbar, dann hole ich mir den. Dann sind die Probleme recht schnell behoben. Dann müsste im Zweifelsfall bei Mercedes zum Beispiel auch ein George Russell einfach sich nach einem neuen Cockpit umsehen. Davon bin ich schwer überzeugt. Interessant ist in dem Zusammenhang, wie denn aktuell die Absagen verteilt werden an Max Verstappen. Teamchefs wie zum Beispiel Toto Wolff sagen nämlich nicht konkret, ich bestätige hiermit offiziell das, sondern sie sagen, wir sind zufrieden mit unseren aktuellen Fahrern. So hat es auch Zak Brown bei McLaren formuliert und da kann man natürlich draus schließen, erstmal, das ist eine Absage an Max Verstappen, da ist nichts zu holen, da gibt's nichts. Auf der anderen Seite, solange nicht final bestätigt wird, dass das so ist, dass die beiden aktuellen Fahrer auch nächstes Jahr fahren, solange lässt man sich quasi auch in der Formulierung eine Hintertür offen. Man hat nie gesagt, dass kein Platz ist. Man hat nie gesagt, dass definitiv dies und das passiert, sondern zwischen den Zeilen steht im Prinzip schon auch, man kann ja mal noch abwarten. Im Zweifelsfall sind die aktuellen Fahrer ja wirklich gut, passen, hervorragend. Aber wenn es einen Max Verstappen geben würde, würde man damit erstens das eigene Team nochmal verstärken und zweitens ein anderes Team, Red Bull, entscheidend schwächen. Also das hat schon auch eine sportpolitische Dimension, die ganze Geschichte. Und ich bin mir sehr sicher, wenn der Verstappen irgendwo anklopft, man wird ihm Türen öffnen. Und auch da, wenn er bei Red Bull bleibt, auch das ist so. Wie du sagst, der wird am Ende noch Rennen gewinnen, davon bin ich auch überzeugt. Ja, aber die Frage ist halt, ob er sich das weiter in dieser Form antun will. Es gibt da ein schönes Bild, vielleicht das noch als Abschluss. Ein Gruppenbild von vor ein paar Jahren, wo da die ganze Red Bull-Chefetage versammelt war Und inzwischen ist halt von diesem einstigen Dreamteam, das 4 WM-Titel in Folge mit Verstappen gewonnen hat, nicht mehr viel übrig, außer Max Verstappen. Und bald geht auch Giampiero Lambiasi, sein Renningenieur, noch. Der geht übrigens zu McLaren. Also da kann man auch im Prinzip sehen, wie rasch sich so ein Erfolgsumfeld verändern kann. Und ein Verstappen sieht das natürlich auch und sieht auch, was für große Schwierigkeiten Red Bull hat seit vergangenem Jahr unter anderem. Und da ist einfach die Expertise auch nicht mehr so vorhanden, wie sie mal vorhanden war. All das wird er zusammenlegen, in einen Topf schmeißen und sagen, habe ich noch das Vertrauen, dass wir hier die Wende hinkriegen, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein lautet, dann bin ich mir sehr sicher, dass der Max Verstappen nächstes Jahr in einen anderen Rennoverall schlüpft.
Spannend. Spannende Szenen, wie immer der Motorsport. Also an diesem Wochenende MotoGP, die Formel 1 pausiert. Es geht dann weiter in Spa-Francorchamps, wieder eine fantastische Strecke. Wir freuen uns drauf, werden höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche drüber plaudern mit Stefan, der Voice Heinrich. Vielen, vielen Dank, der Voice, und mit Stefan Ehlen. Danke dir, Stefan. Kurze Pause in der Big Show 769. Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.